Worüber sich Frau Weidel sehr freut, ist, dass darüber berichtet wird, genau, dass Leute drumherum zusammengeknüppelt so, oder die Polizei Probleme hat, ihre Hunde irgendwie zu kontrollieren.
Und jetzt komme ich mal mit einer ganz revolutionären Proteststrategie, nämlich einfach überhaupt nicht stören, gar nicht da sein, nicht ein einziges Transparent, gar nichts. Das würde doch Frau Weidel total ärgern.
Wenn das Ganze eben nicht durch die Medien geht, also genau, wenn das eben so sang- und klanglos über die Bühne gegangen wäre wie Olafs Räumerdecken.
Ganz genau. Ich weiß, das ist schwierig nachzuvollziehen, gerade auch in einer Demokratie, wo Protest auch dazugehört. Aber kann es sein, dass der Protest gegen die AfD genau das Gegenteil erzeugt?
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Und heute mit einer Weltsensation, nämlich dem ersten Podcast-Live-Unboxing.
Genau.
Für die Älteren Unboxing. Mein Sohn Paul hat gerade
so viel wie auspacken.
Und das kennt man eigentlich aus TikTok-Videos, wenn Influencer eine neue Kosmetikserie.
Ich wette, es ist Dubai-Schokolade, ey.
Meinst du, es ist Dubai-Schokolade? Der Hintergrund ist folgender. Einer unserer absoluten Lieblingshörer, der gute Peter Weger, hat uns dieses Paket geschickt, was Paul jetzt unboxt.
Ja, genau.
Und er hat sich mein gutes Wander- und Freizeitmesser genommen, um dieses... Mann, Peter, du hast aber auch Premium-Klebeband genommen.
Freizeitmesser? Was machst du in deiner Freizeit so mit Messern?
Naja, so wenn man so wandern geht. Also immer diese Vorstellung, man schneidet den frischen Schinken, den Bergschinken.
Natürlich.
Und...
warte, jetzt, hier ist immer
jetzt
noch.
Jetzt machst du es aber auch immer spannend.
Klasse.
Also Peter, wenn da nicht mindestens, guck mal, mit einer Karte, das ist ja nett.
Also es geht los mit einer Karte, die hier oben drauf liegt, in der steht Folgendes. Liebe Schumachers, wir möchten uns recht herzlich für die vielen zu Herzen gehenden Gespräche vom Küchentisch bedanken. Als kleines Dankeschön senden wir euch 3 Exemplare unseres Kochbuches.
Nein.
Eins für euch zwei, eins für Paul und nachdem wir gehört haben, dass euer Jüngster bald auszieht, auch eins für Fritte. Wir hoffen, ihr habt Spaß beim Nachkochen. Wir wünschen euch für den Neustart des Muma-Poker alles erdenklich Gute. Ich bitte um Nachsicht für meine teilweise ellenlangen Nachrichten. Mir fällt immer so viel ein während der Folgen.
Ist okay, Peter, ist okay. Ich habe ja sonst nichts zu tun.
Am liebsten säße ich manchmal mit am Tisch. Herzliche Grüße aus Bochum.
Essen für die Seele, Peter unsere und Lieblingsrezepte. Peter und Ute, ganz herzlichen Dank. Wenn ihr nichts dagegen habt, würden wir gerne, guck mal, die Karte hält Paul auch in die Kamera. Wir haben ja jetzt 3 und unsere Jungs werden relativ dicht zusammenziehen. Die können sich eins teilen. Das heißt, wir haben eins über und das würden wir gerne an unsere Hörerinnen und Hörer verlosen, cool, weil hier stehen nämlich so ordentliche Sachen drin, wie Peters fränkisches Schäufele, blindes Huhn. Geil. Ja, und da kommt bestimmt noch irgendein Kornwortspiel dazu, aber auch so ganz praktische Sachen wie Hamburger oder auch griechisches Huhn. Also das Huhn hat bei euch keine lange Überlebensdauer. Ganz herzlichen Dank, lieber Peter. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast mit dem Kessel Buntes, mit der Wochenschau aus dem Schöneberger Hinterhofstudio. Mein Name Hajo Schumacher, Journalist und Rummeiner. Mir gegenüber der Unboxer der Herzen, of the Hearts.
Genau. Paul Schumacher, meines Zeichens Sohn, Gärtner und Musiker.
Und wir wollten doch eigentlich jede Folge mal mit einem Gag anfangen.
Ja,
lassen,
was ist der nervigste Fisch?
Der nervigste Fisch? Nervfisch.
Nervfisch. Der Stör.
Wie heißt ein Lama, das auf Margarine ausrutscht und gegen eine Glocke knallt?
Ja, das...
Rama Lama Ding Dong. Okay.
Haken dran.
Mein Lieber, was kommt nicht vor bei dir diese Woche?
Du wirst unbedingt drüber reden wollen, aber ich wollte eigentlich nicht so viel über Elon Musk diese Woche reden.
Können wir machen. Über Alice Weidel ist allerdings zu reden, ja, finde ich. Bei mir fällt Christian Lindner aus.
Finde ich auch okay, finde ich auch okay.
Sarah Wagenknecht eigentlich auch, weil das BSW macht gerade das, was man ein bisschen erwarten konnte, nämlich sie zerstreiten sich. Und überall da, wo Sarah Wagenknecht ist, zerstreitet man sich halt. Und ein alter, weiser Mann der deutschen Politik hat das schon vor einem halben Jahr geweissagt. Wer war das noch? Danke, Paul. Schön, dass du deinen Vater so hochleben lässt.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme, da war richtig was los. Also zuerst mal hier Peter und Ute, ganz herzlichen Dank. Dann gehen die herzlichsten Grüße raus an Jörg und Birgit, auch Hörer der ersten Stunde und des tiefsten Herzens. Birgit geht's gerade nicht so gut. Wir wünschen alles erdenklich Gute und Positive. Birgit hat sich sehr bedankt für den Podcast mit Matthias Gockel, dem Palliativmediziner, der hier in Berlin Ende Januar das erste Death Fest organisiert. Mhm. Also tatsächlich ein Festival, wo es um Tod, um Sterben, um Patientenverfügung, um alles Mögliche geht. Gibt's noch nicht.
Großartig.
Finde ich auch super. Und Birgit hat sich sehr für die Folge bedankt. Ja, und dann, um Gottes Willen, wenn ich das gewusst hätte, haben wir mit Thilo Mischke ein ziemliches Fass aufgemacht.
Ja, da hast du ganz schön geweissagt, ja.
Ja, ich habe geweissagt. Ich habe allerdings auch ordentlich auf die Entschuldigung Schnauze gekriegt. Einige Zuhörerinnen, die offenbar nicht zum Team Thilo gehörten, haben mich zurechtgewiesen und gesagt, also dieser Mischke, und ich hätte viel zu viel Verständnis gehabt und viel zu wenig aus seinen ganzen missratenen Schriftstücken und Podcasts zitiert. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich fände es großartig, wenn es uns gelänge, eine Debatte zu führen, in der man nicht sofort Team Mischke oder Team Anti-Mischke ist. Weil wir haben wieder das erlebt, was wir viel zu häufig erleben. Wir haben über Thilo Mischke geredet im Sinne von, darf der das nicht. Die ARD hat die Diskussion eigentlich komplett verweigert, weil sie uns, den Gebührenzahlenden, nicht erklärt hat, nach welchen Kriterien sucht sie eigentlich einen Titel Thesen-Temperamente-Moderator aus? Darf der eine Vorgeschichte haben? Vielleicht haben sie ihn genau deswegen zum Moderator gemacht. Laura Hertreiter hat in der Zeit dazu was sehr Vernünftiges geschrieben. Es hat gar keine Diskussion stattgefunden, obwohl alle das Gefühl hatten, es findet eine statt. Aber es war eigentlich immer nur die Schuldzuweisung. Darf der das nicht? Aber alles das, was eine Diskussion ausmacht, also gibt es eine Möglichkeit, ja, des Entschuldigen und des vielleicht auch
Bußetuns,
des Thematisierens. Kann man mit ihm nicht vielleicht einfach mal darüber reden? Ich war jung und habe dummes Zeug erzählt, habe ich auch ganz viel gemacht. Und vor allen Dingen, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Fällen um? Wie viel Vorleben ist jetzt noch relevant? Wie lange muss das her sein und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, über die man total offen und auch ganz kontrovers reden kann. Nur diese Diskussion hat nicht stattgefunden. Wir haben noch nicht mal erfahren, wer eigentlich genau in der ARD auf diese Personalentscheidung gekommen ist. Und wie viele andere ARD-Stationen das mitgetragen oder nicht haben und, und. Das heißt, es gab einen Diskussionsangebot oder Diskussionsbedürfnis von dieser Gruppe von Frauen und später auch von KünstlerInnen, die diesen Brief geschrieben haben, Thilo Mischke soll nicht moderieren. Die ARD hat diese Diskussion gar nicht geführt. Sie hat sie verweigert. Die hätten noch sagen können, das sind unsere Kriterien, so wollen wir das, so betrachten wir das und, und. Ja. Und da finde ich, dahin sollte es gehen. Ganz herzlichen Dank auch für die kritischen Stimmen, nehme ich mir sehr zu Herzen.
Der Untergang der Woche.
Ja, du wolltest nicht über Elon Musk reden?
Aber ja, über Kalifornien und L.A. müssen wir
das
doch...
Das kommt gleich, draußen vor der Tür.
Okay.
Hast du die Kriterien immer noch nicht gelernt?
Nein, natürlich nicht. Mann, ich bin jung, dynamisch und erfolglos.
Ich habe 78 Minuten lang mir auf X das Gespräch im Original zwischen Elon Musk und Alice Weidel angehört. Morgen kommt die nächste Folge von 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Da rede ich mit Frank Staus auch über dieses Thema. Und was Frankie sagt, das finde ich ganz interessant, ist, Alice Weidel kann ihr Glück gar nicht fassen, weil sie war bislang eine, gar nicht mal international so bekannte Politikerin, die auch noch gar nicht so viel regiert hat, nämlich gar nicht. Und auf einmal kommt der reichste Mann der Welt und hebt sie aus der politischen Regionalliga in die Champions League. Reicht ihr die Hand? Christian Lindner hat sich die Fingernägel blutig gebissen.
Wahrscheinlich, ja.
Der wäre wahnsinnig gerne in diesem Gespräch mit dabei gewesen. Alice Weidel hat einen Bedeutungsgewinn verbucht. So viel mal dazu. Ob sie deswegen gewählt wird, weiß man nicht.
Elon Musk hat eine weitere Kontroverse verursacht. Insofern haben noch beide genau das bekommen.
So, und Elon Musk hat natürlich auch sein europäisches Netzwerk vergrößert. Ne? Mit Frau Meloni ist er schon zugange. Jetzt kommt der Kickel in Österreich noch, Orban in Ungarn. Also du hast ja schon so einen Gürtel. Wollte ich aber gar nicht drauf hinaus. Es waren an diesem Wochenende zwei Parteitage. Der eine erwartungsgemäß geräuschlos, der SPD hier in Berlin. Höhepunkt, Olaf Scholz hat eine Rede gehalten.
Ui.
Gut, Hacken dran. Es gab einen zweiten Parteitag, der war in Riesa, in Sachsen. Das war die AfD. Und es sind eine ganze Reihe Menschen auch aus Berlin dahin gefahren, um diesen Parteitag zu ein bisschen durcheinander zu bringen. Und jetzt die Frage an dich. Die Medien, egal ob die klassischen oder die sogenannten Alternativen, haben auch hier wieder ganz viel über die Demonstrierenden und die Polizei und Übergriffe. Es gab da eine Hundegeschichte und irgendwer soll zusammengeschlagen worden sein und so weiter. Das war hat ganz viel Anteil gehabt an der Berichterstattung über diesen AfD-Parteitag. Über das, was drinnen gesagt wurde, unter anderem von Alice Weidel, dass man nämlich jeden einzelnen Windradmast umsägen sollte. Ich mir einfach auch nur denke, hat sie es wirklich gesagt? Meint sie es wirklich ernst? Sollen wir das nochmal erklären, dass Deutschland fast 60% seiner Energie im vergangenen Jahr aus regenerativen Quellen gewonnen hat? Ist das vielleicht schlauer, als Erdöl zu verbrennen? Aber egal. Jetzt kommt die unmoralische Frage. Alice Weidel, möchte die, dass linke Chaoten, so wie du, bei ihrem Parteitag demonstrieren? Weil sie dann diese klassische Polarisierung kriegt, guck mal, das sind die Chaoten, das sind die Störer, wir sind die Guten, die wollen uns das Leben, die sind undemokratisch und so weiter.
Ja, von daher schon. Ich glaube, was sie aber viel eher möchte, ist die mediale Aufmerksamkeit da drumherum. Also das sorgt ja einmal mehr dafür, dass in der eigenen Echokammer vor allem dieser Rückhalt gegenüber den Einzelpersonen, die dann sich auch auf so einem Parteitag der AfD angehörig vielleicht sogar bedroht fühlen oder in blöde Situationen kommen, dass der Rückhalt eben mit diesen Parteimitgliedern umso stärker wird. Das heißt, ich glaube, worüber sich Frau Weidel sehr freut, ist, dass es eben, dass darüber berichtet wird, dass Leute drumherum zusammengeknüppelt oder die Polizei Probleme hat, ihre Hunde irgendwie zu kontrollieren.
Und jetzt komme ich mal mit einer ganz revolutionären Proteststrategie, nämlich einfach überhaupt nicht stören, gar nicht da sein. Nicht ein einziges Transparent, nicht eine einzige Trillerpfeife, gar nichts. Das würde doch Frau Weidel total ärgern, wenn sie keinerlei Resonanz verursachen würde mit ihrem Parteitag.
Was doch viel ärgerlicher wäre, wenn das Ganze eben nicht durch die Medien geht. Genau. Also wenn das eben so sang- und klanglos über die Bühne gegangen wäre, wie hier Olafs Rheumadecken.
So, ganz genau. Und das ist das Paradoxe und das nennt man Spotlight-Effekt, dass man letztendlich das, was man bekämpfen will, durch zum Beispiel Demonstration oder Ablehnung und so weiter, eigentlich noch bedeutsamer macht, eigentlich noch mit Wichtigkeit, Aufmerksamkeit und so weiter auflädt. Ich weiß, das ist schwierig nachzuvollziehen, gerade auch in einer Demokratie, wo Protest auch dazugehört, aber kann es sein, dass der Protest gegen die AfD genau das Gegenteil erzeugt, nämlich denen eine Aufmerksamkeit zu geben, auch abseits der inhaltlichen Sachen und sie dann auch immer wieder in so eine Opferrolle zu bringen. Guck mal, die Chaoten haben verhindert, dass wir hier pünktlich anfangen können und, und. Ich finde es zumindest mal ein Gedanken, über den man ein bisschen sinnieren kann. Mein Lieber, was hast du denn innenpolitisches?
Ja, ich habe Markus, also ist noch aus dem letzten Jahr, aber ist Markus Söder bei McDoof? Also ja,
nachdem Donald Trump da war.
Genau, bei einer amerikanischen Fastfood-Kette, bei einem deutschen Franchise, einer amerikanischen Fastfood-Kette. Ja, also genau dasselbe Foto produziert, wie der jetzt gerade werdende Wiederpräsident in den Vereinigten Staaten, Donald Trump. Und da frage ich mich so ein bisschen in Zeiten, wo die Bildsprache wirklich alles ist in der Politik und wo vor allem über Social Media der Wahlkampf geführt wird, was ist das für eine Aussage? Auf der einen Seite hast du die Musk-Nähe zu Weidel, du hast die Musk-Nähe zu Trump und jetzt hast du einen Markus Söder, der einen Trump imitiert.
Er hat auch Willy Brandt imitiert mit dem Kniefall in Warschau.
Ja, aber dann wird es doch langsam echt ein bisschen...
Es kriegt strategische Züge.
Also es heißt Bilder produzieren.
Das heißt jeden Tag irgendeinen Wahnsinn produzieren.
Das ist dann wieder
und je mehr du davon produzierst, desto mehr gerät ja auch in Vergessenheit.
Klar,
heute Grönland, morgen Panama, übermorgen McDonald's,
was auch immer.
Gegangen ist. Und dann wieder irgendwas Privates und dann disse ich wieder irgendeine Person. Also das ist Strategie. Hauptsache du kommst vor, egal wie. Also du könntest jetzt auch in diesem Podcast zum Beispiel irgendwas Skandalöses sagen. Uff. Zum Beispiel Freiheit für Thilo Mischke.
Ja, okay, das hast du jetzt zum Glück gesagt.
Ah, okay.
Ihr habt da schon innerhalb der Community jetzt euer Feld gefunden.
Weißt du, Markus Söder ist doch völlig wurscht, was mit diesem Bild passiert. Das versendet sich ja in einer
hohen
Umsatzgeschwindigkeit der sozialen Medien.
Hast du recht.
Und allein die Tatsache, dass wir hier, ich habe keine Ahnung, 6, 8 Wochen später immer noch über dieses McDo-Foto reden, zeigt ja, dass es funktioniert.
Ich fand es einfach nur seltsam. Also
ja, aber wir reden drüber. Und das ist die Währung.
Dieses Weidel-Mask-Ding hat mich da irgendwie gerade nochmal drauf gebracht, deshalb. Haken dran. Also ist jetzt hier, war jetzt nicht die Kategorie, aber trotzdem Haken dran.
Draußen vor der Tür.
So, jetzt darf ich endlich, oder?
Jetzt darfst du
endlich. Jetzt darf ich endlich in die große, weite Welt hinaus. Die Brände rund um L.A., die inzwischen über, ich glaube, 10 Todesopfer, mehr als eine 300.000 Menschen ohne Obdach und irgendwie evakuiert. Mexiko hat inzwischen auch schon die ersten Löschhubschrauber über die Grenze fliegen lassen. Und
aber es ist schon auch irre, dass Mexiko, also die bösen Mexikaner jenseits der Mauer,
also
schicken
total
jetzt Löschhubschrauber.
Und es sind ja wirklich absolut verrückte Bilder, die man aus den Vereinigten Staaten dieser Tage zu Gesicht bekommt. Also diese rote Flammenhölle hinter irgendwelchen Wolkenkratzern in der Ferne sieht echt verdammt apokalyptisch aus. Und ich weiß nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, inwieweit es schon gefestigte Erkenntnisse rund um, wie diese Feuer entstanden sind und so gibt. Insofern enthalte ich mich dazu. Und ich denke mal, im Zusammenhang damit, dass unsere Europäische Klimakommission bzw. das Institut mit Klimaforschung von der EU beauftragt, und zwar das Copernicus-Institut, für das letzte Jahr attestiert hat, dass wir 0,1 Grad über dem 1,5 Grad Ziel lagen. Mhm. Das ist in Kalifornien seit Jahren jedes Jahr aufs Neue wieder Probleme mit Trockenheit gibt.
Klar.
Dass hinzu kam, dass die Bürgermeisterin dann auch noch kurz vorher irgendwie die Ausgaben für das Feuerwehrdepartement zusammengekürzt hat und dann noch ein riesiges Wasserreservoir auch gerade irgendwie als Baustelle und so. Da sind eine ganze Menge Sachen zusammengekommen, die einmal mehr gezeigt haben, wie absolut unvorbereitet tatsächlich wir auf solche Ereignisse jetzt sind.
Auch hier eine unmoralische Anmerkung. Es geht jetzt hier gerade überwiegend den Willen der besser Betuchten an den Kragen. Also nicht nur.
Ja, ja.
Aber hier heißt in Deutschland so, welcher von den deutschen Stars ist denn betroffen? Heidi Klum und Ralf Möller und ich weiß nicht, wer noch alles. Auch da wieder Kritik an den Medien. Wären das Favelas in Bangladesch, würde es kein Schwein interessieren. In dem Moment, wo da irgendwelche Fernsehfilme oder sonst wie Stars mit ihren Superwillen, und ich meine, die sind versichert. Die haben vielleicht noch ein zweites Haus. Die haben vielleicht auch Freunde, wo sie unterschlüpfen können.
Ja.
Menschen, die nichts haben, die würden nicht stattfinden, wenn gebrannt würde anderswo. Und das finde ich so, das finde ich so spooky dabei und das macht mich auch so bitter. Mhm. Ja, so, oh, guck mal, die armen Promis. Mhm. Nein, ja. Nein.
Ja.
Also, wenn es jemand vertragen kann, dann die. Und ich frage mich, die haben da alle Pools, warum können sie da nicht einfach auch mitarbeiten als Löschwasser? Das führt mich zu meiner Auslandsgeschichte. Die Deutschen haben den mit Abstand höchsten Krankenstand international. Mhm. Es gibt nicht viele Länder, die so ungefähr, es gibt zwei unterschiedliche Berechnungen. Die einen sagen so 15 Tage im Jahr, die anderen sagen 20 Tage im Jahr. Ich habe eigentlich ganz selten welche. Du, weil du wahrscheinlich ein bisschen mehr draußen bist, hier und da mal. Hast du das? Ach so, und dann kam der Allianz-Chef Oliver Bäte mit dem Vorschlag, den sogenannten Karenztag wieder einzuführen. Mhm. Das heißt, für alle Menschen, die nur einen Tag weg sind, zufälligerweise montags oder vielleicht freitags, dass die nicht von Lohnfortzahlung profitieren. Also letztendlich ist das deren eigenes Risiko. Erst ab dem zweiten Tag wird bezahlt, wird weiter bezahlt. Mhm. Und die Idee dahinter ist natürlich völlig klar. Das klassische Blaumachen an den Randtagen der Arbeitswoche soll damit reduziert werden. Mhm. Und ich finde erstens mal, es gibt keinen Grund, warum Deutsche kränker sind als andere Nationen. Ganz ehrlich, es gibt keine man kann ja nicht sagen, dass das Wetter hier schlechter ist oder die Lebensbedingungen oder die Ernährung oder was auch immer. Mhm. Das heißt, in Deutschland ist man häufiger krank. Ist man in Deutschland wirklich häufiger krank? Was würdest du als Arbeitnehmer sagen?
Oh, ich habe die Debatte um diesen Karenztag auch mitbekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass man damit dem ehrlichen deutschen Arbeitnehmer wirklich ganz schön vors Schienbein tritt. Ich glaube nämlich eher, dass sich diese Krankheitstage durch, sagen wir mal, andere Stellschrauben, die sich rund um dieses Thema Produktivität, wie wird das Ganze vergütet, wie wird das Ganze ja auch anerkannt, sich da andere Stellschrauben finden lassen, anstatt jetzt auf die Krankheitstage zu gehen, weil damit treffe ich im Zweifel wieder die Menschen, die tatsächlich mal...
Die es nicht verdient haben.
Genau, so. Und die Leute, und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen aufwachen. Also die Leute, die diese Karenztage zum Blaumachen benutzen, die werden dann auch nach Abschaffen des Karenztages wieder Wege und Mittel finden, weiter blau zu machen. Also,
aber wie erklärst du dir diese signifikant höhere Zahl von Krankheitstagen in Deutschland?
Oh, ich erkläre mir die mit Unzufriedenheit, mit den eigenen Arbeitsplatzbedingungen.
Okay.
Und ich glaube, das geht bei sowas los wie, guck mal, erste Handwerksbetriebe fangen an mit 4-Stunden-Woche zu werben und sämtliche Studien zum Thema Arbeitszeitverkürzung und wie sich unsere Löhne entwickeln müssten und so. Also ich glaube, da kommen, wie gesagt, eine ganze Menge verschiedener Themen zusammen.
Aber ist doch nicht so, dass die Menschen in anderen Ländern jetzt glücklicher arbeiten? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich wundere mich bei der Debatte, warum keiner fragt, sag mal, wie können wir denn die Zahl an Krankheitstagen reduzieren? Hm. Man könnte ja auch mal gucken, es sind, ich glaube, auf Platz 1 oder 2, also Rücken ist ja immer klassisch vorne, aber direkt danach kommen psychische Erkrankungen. Und das sind die klassischen Sachen, Depression, Burnout und so weiter und so fort. Eigentlich müsste man dann doch als Gesellschaft dafür sorgen, dass die Leute einfach weniger psychische Beschwerden haben und gucken, wo sind die Stressoren, was kann man besser machen. Darüber wird mal wieder gar nicht geredet. Hätte ich sinnvoll gefunden.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Hast du schon mal von der inoffiziellen Fußball-Weltmeisterschaft gehört?
Der unoffiziellen,
ja.
Da spielen dann so San Marino, Luxemburg und...
Nee, das hat gar nichts damit zu tun, sondern das ist der Fußballweltmeister, der immer per K.O.-Sieg ermittelt wird. Das heißt, bei einer WM, jetzt zum Beispiel eine deutsche Sommermärchen, Deutschland wird Weltmeister und jetzt beim nächsten Länderspiel, beim nächsten offiziellen Länderspiel, was Deutschland nach dieser WM veranstaltet, da muss Deutschland auch wieder gewinnen, um Weltmeister zu bleiben. Also wenn wir dann meinetwegen gegen Algerien spielen und verlieren 2-1, dann ist Algerien Weltmeister. Genau, und es gibt Menschen, die haben tatsächlich mitgezählt und der aktuelle Titelträger, der aktuell unoffizielle Fußball-Weltmeister.
Schau mal eben.
Das kriegst du nie raus.
Nee, krieg ich auch nie raus.
Es ist nämlich Algerien.
Nein!
Doch! Und zwar am 17. November 2024 hat Algerien Liberia, die zuvor inoffizieller Fußball-Weltmeister waren, mit 5:1 besiegt und damit den Titel errungen. Und ich habe auch mal gefragt, was die letzten 4 Titelträger waren. Das waren tatsächlich Liberien, Sierra Leone, davor die Elfenbeinküste und davor Ghana.
Oh.
Und davor nochmal die Elfenbeinküste.
Wusstest du, dass, wenn man ein paar Buchstaben umstellt, aus Algerien Allergien werden? Aber das ist mir jetzt hier gerade nur eingefallen, fehlt auch ein L, aber ja, egal.
Also am Rande nur.
Was man so macht. Ich habe eine etwas betrübliche Nachricht zu, kannst du dir nicht ausdenken. Der Tagesspiegel hier in Berlin hat eine exklusive Statistik veröffentlicht, der Berliner Polizei, der zufolge nur eine Person von den 11 Radtoten, die wir im Jahr 2024 hatten. 11 Menschen sind auf dem Fahrrad im Verkehr ums Leben gekommen. Nur eine von diesen 11 Personen war nicht selbst schuld.
Boah.
8 davon hatten quasi allein schuld, waren im Polizeideutsch die Alleinverursacher, und in 2 Fällen war es so eine Mixtur, dass das Auto, das Fahrzeug und das Rad irgendwie so was hatten. Und wenn man sich überlegt, wie häufig ja dann doch von der Fahrradlobby gesagt wird, boah, die bösen Autos und die Laster und die sind alle schuld und die sind so rücksichtslos und die rasen. Das stimmt sicherlich, aber ich glaube, diese Statistik zeigt uns, es gibt auch ein bisschen Selbstverantwortung.
Auf jeden Fall.
Und wir wissen es als Radfahrer, du als Rollerfahrer wissen das. Man kann schon ein bisschen aufpassen. Und hier haben sie zum Beispiel auch so einen Fall von 2 Radfahrern. Das war ein Fall, wo einer ums Leben kam. Die sind nachts kollidiert, beide besoffen und nur einer hatte Licht. Und dann fahren die halt ineinander, keiner einen Helm auf, einer stürzt unglücklich, ist er tot.
Boah.
Das kann man beim besten Willen nicht den Autofahrern in die Schuhe schieben. Und die 2. Nachricht davon, 2 der Toten waren über 80 und 5, da sind die 2 allerdings da mit drin, waren über 65. Also es hat offenbar auch was vielleicht mit Reflexen, Aufmerksamkeit, auch Beweglichkeit zu tun. So macht man Schulterblick oder ist das zu anstrengend? Und ich weiß, dass ist ein bisschen selbstkritisch, weil ich auch immer in dieses Horn blase, so die bösen Autofahrer und die armen Radfahrer. Nein, liebe Radler, ihr habt es auch selber ein bisschen.
Rücksicht geben, Rücksicht nehmen. Das
am
ist doch
Lenker.
Also in der Fahrschule lernt man das doch ganz, ganz früh. Ich habe auch so einen Fahrradführerschein machen müssen.
Stimmt, in der Schule.
Ja, ja. Da steht ja, also ist ja auch zum Beispiel eines dieser Dinger, du sollst immer von der Bürgersteigenseite auf das Fahrrad aufsteigen.
Ja.
Das heißt, du sollst nicht erst das Fahrrad auf die Straße stellen, ums Fahrrad herum und dann von deiner Lieblingsseite aufsteigen.
Macht total Sinn.
So, mache ich trotzdem wenig.
Du fährst ja auch nur noch E-Schwalbe.
Stimmt, also momentan ist echt kalt.
Family Affairs.
Family Affairs. Wir haben am vergangenen Freitag ein Experiment gewagt. Ich spreche ja jeden Freitag für das lokale Radio hier, RBB Radio 1, der Sender der Herzen der Hauptstadt, hören alle. Jeden Freitag morgens um 7:45 einen Kommentar zur aktuellen Lage. In diesem Fall war das, braucht Berlin eine City-Maut? Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern wir haben euch via Instagram gefragt, wie gefällt euch, wenn wir diesen ja relativ kurzen Kommentar, der hat so, ich weiß nicht, 4 Minuten rum, wenn wir den als eine Art Shortcast am Freitag in die Mutmach-Podcast-Reihe stellen. Und Suse, deine Mutter und ich, wir waren von den Socken, wie viele Menschen, weit über 100, sich gemeldet haben und haben gesagt, super Idee, machen und so weiter und so fort. Jetzt muss ich das nur noch mit dem RBB klären, weil da kommt dann immer die Rechtsabteilung und sagt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also ganz vielen Dank für die Resonanz, das freut uns sehr.
Lieber RBB, habt ihr nicht Bock auf einen neuen Podcast?
Nein, ja, der Kommentar-Podcast, der gerade erst im Radio lief. Klingt total sinnvoll.
Habt ihr nicht, apropos Family Affairs, ich bin sehr glücklich darüber, dass wir hier kurz vor Aufzeichnung heute am Sonntagabend in der Küche saßen und uns ein erstes Mal in diesem Jahr zu viert mit dem Junior hingesetzt haben und mal so ein bisschen gequatscht haben, wie das denn jetzt eigentlich für uns mutmachenderweise auch mit diesem Projekt Projekt im neuen Jahr weitergeht. Ja. Für die unter euch, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, wir sind ab dem 1.2., korrigier mich.
Das ist Stand heute, ja. Das kann sich noch ein bisschen ändern, aber wir werden diesen Mutmach-Podcast in Zukunft in eigener, familiärer Regie, ein kleines, feines Familienunternehmen, weiter betreiben.
Unser eigenes Süppchen kochen?
Und ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, wir verdienen damit kein nennenswertes Geld. Es wäre ein Liebhaberprojekt und wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Genau, und wie wir das alles unter einen Hut kriegen und was da in der Zukunft auf uns und euch zukommt vor allem, darauf bin ich sehr gespannt und ich freue mich darauf, mit dir, der sich ja bereit erklärt hat, eine kleine Mindmap aus all den Themen, die uns allen Vieren so durch den Kopf fliegen, zu erstellen, da nächsten Sonntag mal drauf zu gucken und dann mal anzufangen, die Aufgabenbereiche zu verteilen und so. Das ist Udo Butter all over again und es gibt nichts schöner als über Zeit gewachsene Hierarchien.
Und das wirklich Spannende daran ist, und da merke ich die Weisheit des Alters, das Ergebnis, also wenn das dann erfolgreich wird und der beste Podcast der Welt und so weiter,
absolut,
alles schön, aber dieser Prozess, wie interagieren wir als Familie, wer macht was, wie lösen wir Konflikte, wie kommen wir auf neue Ideen, wie feuern wir uns an, das ist eigentlich für mich das Spannende,
der
Prozess. Und wenn das nach 1000 Folgen, wir sind jetzt herzlich willkommen übrigens bei Folge 875, also wir könnten die 1000 dieses Jahr voll machen, das war ja mal deine Ansage.
Ja.
Und wenn wir dann einen Deckel drauf machen, wenn wir uns fest in die Augen gucken und sagen, war eine schöne Zeit und jetzt machen wir was anderes, kann auch passieren, kann aber auch sein, dass wir eine Firma gründen und dann irgendwann, ich würde mal sagen, RTL übernehmen. Oder ein seriöses Medienunternehmen. Nein, wir übernehmen Julian Reichelt News.
Ja, genau.
Wir machen einen kleinen Relaunch unterziehen. Also, das sind die Family Affairs und dann kann ich nur sagen, super.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Was kriegst du da so rum?
Die Larve der leuchtenden Pilzmücke.
Oh ja.
Oder die leuchtende Larve der Pilzmücke oder die pilzende Leuchte der Mücke, egal, ist auf jeden Fall etwas, was es in Deutschland angeblich nicht gab, bis Jan Haft, ein Naturfilmer, ein hochdekorierter Naturfilmer, bis Jan Haft sie in Deutschland gefunden hat, die Larve der leuchtenden Pilzmücke. Und er erzählt davon in unserem Podcast in dieser Woche, wo es nämlich um das Thema Deutschland und seine Wälder geht. Und Jan Haft ist ein Gegner davon, so dieses klassische, wir lassen die Natur jetzt mal komplett in Ruhe, dann wird sie sich schon selber irgendwie reparieren und schön sein. Er plädiert ganz gezielt für Eingriffe des Menschen. Er sagt zum Beispiel, schwere Tiere, große Tiere, Rinder zum Beispiel, tun im Wald total gut.
Ja,
aus verschiedenen Gründen, Boden wird bewegt und Dung und weiß der Geier was alles.
Ja.
Und er sagt, da muss es eigentlich hin, dass unsere Wälder wieder so eine, mehr Diversity kriegen.
Voll.
Und wenn du das alleine liegen lässt, das ist nicht so, dass die Natur automatisch jetzt auf ganz viel Vielfalt setzt oder so.
Es gibt übrigens großartige Doku-Reihen genau zu eben diesem Thema der Wiederbevölkerung, vor allem der Tundra. Und wir reden hier gerade über den Dauerbrenner Russland mal eben, wo es ja auch gerade da losgeht. Ne? Wir sind jetzt bei 1,6 Grad über der der prophezeiten Temperatur laut Kopernikus. Das ist in Russland auch so und dieser Permafrostboden fängt an zu tauen und eben diese riesigen Viehbestände und großen Tiere, die dort durch diese Schneedecken pflügen vor allem, die befreien tatsächlich meterweise Schnee und Schnee reflektiert. Reflektiert Sonne, das heißt, der Boden kann darunter gar nicht mehr richtig durchfrieren, wenn du überall Schneedecke die ganze Zeit drüber liegen hast, weil es taut einfach durch und sickert von oben nach unten.
Verstehe.
So, also der Schnee wirkt wie beim Igloo, nach außen hin halt auch isolierend dann
also
und reflektierend.
Jan Haft hat Wir haben ein wirklich tolles Gespräch mit ihm geführt. Du warst leider nicht dabei. Du hättest deinen Spaß gehabt, aber du hörst nach. Deine Tiergeschichte, mein Sohn.
Ja, es geht um eine Studie aus dem Jahr 2011 und es geht natürlich nicht um irgendeine Studie, sondern um eine kontroverse Studie. Die ist deshalb kontrovers genannt worden, weil sie Tiere, in diesem Fall Ratten und Drogen, ein immer wunderbarer Mix für jegliche Studie.
Ratten und Drogen.
Ja, ist also wirklich, was die Ratte uns schon so an Erkenntnissen geliefert habt, absolut faszinierend. Auf jeden Fall wurde in dieser kontroversen Studie von 2011 und zwar vom Albany Medical College herausgefunden, dass 36 Ratten, die man vorher für Elise von Beethoven hatte hören lassen und auch vor einen Jazz-Standard von Miles Davis, hatte man dann geguckt, ne, was mögen sie lieber, also Klassik oder Jazz, und man stellte sich heraus, die Ratten, die keine Drogen bekommen haben, mochten Stille am meisten.
Aha.
Also egal ob Beethoven oder Miles Davis, war es beides nicht so. Im zweiten Part des Experimentes wurden dann halt wurde einer Kontrollgruppe oder beziehungsweise einer Testgruppe dieser Ratten Kokain gegeben und dann wurde ihnen Miles Davis vorgespielt.
Aha.
Und auch nachdem die Droge bereits aus dem System der Ratten wieder verschwunden war, mochten sie immer noch Miles Davis sehr gerne.
Man muss dazu sagen, meines Wissens war Miles Davis ziemlich lange auf Heroin. Nutzloses Wissen am Rande. Ich würde mal sagen, Oldschool kennt sich da besser aus. Oldschool Berlin, schönen Gruß an dieser Stelle. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass 7 der 10 genialsten Musikalben, also Schallplatten noch, schwarze Schallplatten, 7 von 10 unter Heroin oder sonst irgendwelchen harten Drogen entstanden sind. Also inklusive Pink Floyd, Dark Side of the Moon und weiß der Geier was. Also vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal spitzfindig, einfach nur Beethoven und Miles Davis. Also was ist denn mit David Guetta zum Beispiel? Der kommt da ja gar nicht.
Udo Butter.
Was ist wirklich mal mit Industriegrößen, die man diesen Ratten eigentlich hätte präsentieren sollen? Letzten Endes sagen die Forscher hinter diesem Experiment, was dann auch im Jahr seines Erscheinens gleich mit auf die Top 10 Liste der am lächerlichsten zu erforschenden Themen und um das Thema Wissenschaft gelandet ist. Am Ende herausgefunden in dieser Studie haben die Wissenschaftler nämlich eigentlich nur, dass die Ratten vor allem die Musik, die sie mit der Drogenerfahrung assoziieren, super gerne mögen.
Also hättest du ihnen da Helene Fischer vorgespielt, während sie drauf waren, würden sie die jetzt anpiepsen.
Ich weiß nicht, wer von euch eine Zoohandlung hat, den Rest kriege ich hier in Berlin organisiert, aber das wird Teenage Mutant Ninja Rats.
Ups, fast vergessen.
Ich habe eine E-Mail gekriegt.
Aha.
Und zwar von der Absenderadresse wahlhelfende@ba-ts.berlin.de. Eingangsbestätigung zu meiner Bereitschaftserklärung als Wahlhelfer zur Bundestagswahl anzutreten. Über 36.000 Berlinerinnen und Berliner, also ziemlich genau 1% der Stadtbevölkerung, haben sich bereit erklärt. Und das finde ich ganz ordentlich.
Das finde ich auch großartig. Wahrscheinlich.
Moment, ich rechne gerade 36.300. Doch, 1%. Stimmt. Sorry.
Ja, hier, das ist doch gelebte Partizipation,
oder?
Großartig.
Hast du nicht auch mal Wahlhelfer gemacht?
Nee, Konrad Fritz war das,
glaube ich. Okay, also mein Beitrag zur Demokratie. Was haben wir bei dir fast vergessen?
Ich muss nächste Woche wieder ganz normal arbeiten. Freue mich darauf, wieder einzusteigen.
Ja.
Und irgendwie mal das neue Jahr jetzt im Park zu begrüßen.
Ich lese meinen oder unseren neuen Krimi, den ich mit Michael Meissert verfasst habe, Band 2 der laufenden Ermittlungen über unseren Marathon-Kommissar Per Pedes. Kein schlechtes Wortspiel, lese ich in der kommenden Woche ein. Ich stehe jeden Tag von 10 bis 16 Uhr im Hörfunkstudio und muss ein ganzes Buch vorlesen. Und das ist ja so ein bisschen wie Marathon laufen. Also zwischendrin ist es dann schon auch mal zäh und du musst ja als Vorleser, du musst ja immer wieder auch so eine das ist total toll und dann kommt der Kommissar und du brauchst ja immer so ein Drama in der Stimme und irgendwann denkst du dir,
Profi-Tipps vom Vocal Coach, 2 Liter Wasser vorher und nicht rauchen.
Und dann renne ich dauernd zum Klo. Also andere noch super Tipps vom Voice Coach, leg dir ja, einfach Chips. Ein paar Reißzwecken in die Schuhe, damit genau. du nicht einschläfst. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine wunderbare Woche und sind sehr gespannt, was ihr so alles zu unseren Neuerungen sagt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört doch mal diesen Freitag, ist nur ganz kurz. Also unsere Mutmach-Meinungsfolge und sagt uns nochmal, was ihr davon haltet. Schöne Woche, tschüss.
Ein Podcast von Funke.